Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Der Kunst- und Designtheoretiker Prof. Dr. Thomas Hensel von der Hochschule Pforzheim sprach am 14. März 2018 über eine Realitätsreflexion des Computerspiels.
Aber auch der Artikel der ist signifikant, lässt sich der durch ihn aufgerufene Genitiv doch in zweierlei Weise interpretieren. Als ein Genitivus Subjektivus oder als ein Genitivus Objektivus. Im ersten Fall lesen wir von einer Realität, die Krisen erlebt, im zweiten Fall von Krisen, die vom Typus der Realitätskrisen sind und nicht etwa vom Typus der Glaubenskrisen oder Wirtschaftskrisen oder. Beiderlei Interpretationen finden sich mustergültig, man könnte sogar sagen archetypisch, in einem Gründungstext des Nachdenkens über Realität wieder, dem Ihnen wahrscheinlich schon einmal untergekommenen Höhlengleichnis Platons. Und aus dessen deutscher Übersetzung stammt auch das Zitat meines Titels. Das Höhlengleichnis ist bekanntlich ein zentrales Lehrbeispiel der Ontologie, also der Seinslehre, und der Erkenntnistheorie. Platon lässt es im 4. vorchristlichen Jahrhundert am Anfang des 7. Buches seines Dialogs Politeia von seinem Lehrer Sokrates erzählen. Es verdeutlicht den Sinn und die Notwendigkeit eines philosophischen Bildungswegs, der als nichts Geringeres als ein Befreiungsprozess dargestellt wird. Bildlich, und ich zeige Ihnen hier einen sehr bekannten Kupferstich Jan Sandredams aus dem Jahr 1604, das ist eines der wenigen Kunstwerke, die dem Höhlengleichnis, historischen Kunstwerke, die dem Höhlengleichnis gewidmet worden sind. Es gibt also zum Beispiel in der Renaissance kaum Darstellungen des Höhlengleichnisses, eigentlich nur diese eine, die uns bekannt ist. Bildlich geht das Gleichnis von den Menschen aus, die laut Platon seit ihrer Geburt in einer unterirdischen Höhle angekettet sind und immer nur auf eine Wand sehen können. Ich bespreche also jetzt gar nicht dieses Bild, das soll Ihnen jetzt die nächsten Minuten lang als Illustration dessen, was ich mit Bezug auf den Text sage. Hinter ihnen brennt ein Feuer. Zwischen dem Feuer und ihnen, hinter einer kleinen Mauer, werden Skulpturen vorbeigetragen, die Schatten auf die sichtbare Wand werfen. Zitat Platon: Nächst dem sprach ich, vergleiche dir unsere Natur in Bezug auf Bildung und Unbildung folgendem Zustande. Sie nämlich Menschen, wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. Den sehen Sie da hinten. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, sodass sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen, der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sie eine Mauer aufgeführt, wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. Ich sehe, sagte er. Das ist ein Dialog. Sokrates spricht mit Glaukon und Platon sozusagen überliefert das oder konstruiert das. Sie nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer herüberragen und Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit. Einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen. Ja, das Reden kommt von den Menschen, die diese Gegenstände hinter der Mauer tragen, die sprechen und die Höhlenwand reflektiert den Schall und die angeketteten Menschen glauben die Gegenstände oder die Schatten. Sie sehen ja nur die Schatten redeten. Einige wie natürlich, reden dabei, andere schweigen. Ein gar wunderliches Bild, sprach er, stellst du dar, und wunderliche Gefangene. Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. Zitat Ende. Das war nur ein Ausschnitt, das Höhlengleichnis ist etwas umfangreicher. Gemäß Platon besteht die Vorstellung der Menschen von der Realität also allein aus diesen Schatten. Die Menschen betrachten die Schatten als Lebewesen und deuten alles, was geschieht, als deren Handlungen. Das, was sich auf der Wand abspielt, ist für sie die gesamte Wirklichkeit und schlechthin wahr. Platon fordert, der Höhle zu entsteigen und an die Sonne, Quelle der Wahrheit, zu gehen. Die Sklaven ähnelten dem in dem Kino, nein, Entschuldigung, das ist jetzt hier, ja, jetzt bin ich. Die Höhlenbewohner jedoch töten jeden, der mit der Wahrheit zurückkehrt. Sie wollen sie nicht wahrnehmen. Im Anschluss an die Gleichniserzählung erklärt Sokrates seinem Gesprächspartner Glaukon, wie das Gleichnis zu verstehen sei. Die Höhle versinnbildlicht die Welt, die sich den Sinnen darbietet, die normale Umgebung des Menschen, die man gewohnheitsmäßig mit der Gesamtheit des Existierenden gleichsetzt. Der Aufstieg ans Tageslicht entspricht dem Aufstieg der Seele von der Welt der vergänglichen Sinnesobjekte zur geistigen Stätte, der intelligiblen Welt, in der sich das nur geistig Erfassbare befindet. Mithin die unwandelbaren Ideen, die Ur- und Vorbilder der materiellen Phänomene im Sinne der Ideenlehre Platons. Unter diesen rein geistigen Entitäten nimmt die Idee des Guten den höchsten Rang ein, ihr entspricht im Höhlengleichnis die Sonne. Noch einmal bildtheoretisch gewendet, laut Ideenlehre sind somit alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge nur unvollkommene und daher fragwürdige Abbilder. Als solche sind sie bestenfalls von sehr begrenztem Wert. Naturgegenstände, darunter auch die Körper der Lebewesen, sind Abbilder von Ideen. Kunstprodukte, etwa Werke der bildenden Kunst, deren Urheber Naturgegenstände nachahmen, sind Abbilder von Abbildern und daher noch minderwertiger als das, was sie darstellen sollen. Mit solchen Abbildern von Abbildern haben es die Höhlenbewohner zu tun, denn die getragenen Gegenstände, deren Schatten sie sehen, sind keine Naturdinge, sondern deren künstliche Nachbildung. Die Gefangenen, die im Gleichnis für die Menschen stehen, leben folglich in einer Kunst- und Fantasiewelt von Abbildern zweiter Ordnung. Ihre Meinungen sind, so Platon, völlig falsch. Für unseren Kontext ist von Interesse, dass das Höhlengleichnis Mitte der 1970er Jahre durch Jean-Louis Baudry und dann auch anderen zu einer Metapher des kinematografischen Dispositivs wird. Die in Platons Höhle angeketteten Sklaven ähnelten, so Baudry, dem in den Kinosesseln immobilisierten Publikum. Auch diesem könne es schwerfallen, Projektion und Realität auseinanderzuhalten. Das Höhlengleichnis kann als Urahne jeder theoretischen Diskussion über das Kino gelten, weil darin zum ersten Mal erzeugte Bilder ablaufen. Schließlich gestaltet Platon in seinem Gleichnis die Projektionsbedingungen sorgfältig aus. Eine kleine Mauer stellt sicher, dass die Schatten der Skulpturenträger ebenso wie die Eigenschatten der Menschen, der mit dem Schatten Spielenden, könnte man auch sagen, tatsächlich spielen die mit diesen Schatten im Höhlengleichnis, machen Rätselspiele, wer kann was erkennen, im Höhlengleichnis, könnte man auch sagen, so wie diese Schatten der Skulpturenträger und die Eigenschatten nicht auf die Wand geworfen werden. Wären diese Schatten für die Menschen sichtbar, unterliefen sie den Realitätseindruck des Aufgeführten und weckten bei ihnen Verdacht. So wie das ja auch im Kino ist, dass der Projektionsapparat, das war bei den Gebrüder Lumière noch anders, da stand er mitten im Saal, aber heute abgeschrankt ist in einer Kabine und wir das Rattern eines Projektors, so es denn dann noch ein Projektor gibt, nicht mehr hören könnten. Und es nimmt nicht Wunder, dies abschließend zum Höhlengleichnis, dasselbiges genauso wie für das Dispositiv Kino als Blaupause auch für das Dispositiv Computerspiel betrachtet werden kann. Auch hier wird mit Schatten respektive Avataren, wir werden davon später noch etwas mehr hören, gespielt. Und auch hier wird in der Regel tunlichst vermieden, den Hard- und Softwareapparat, die ästhetische Grenze, die ästhetische Schwelle oder die Mauer, mit Platon gesprochen, spür- und wahrnehmbar werden zu lassen, um Immersion oder besser Involvierung nicht zu stören. Es steht außer Frage, dass auch das Computerspiel als oft apostrophierte Illusionsmaschine ein eigenes Verhältnis zur Realität pflegt und, ich zitiere aus dem Exposé der Ringvorlesung, immer schon auch das Fiktive und Mögliche entwarf. Zitat Ende. Als eines der ästhetisch vertracktesten Artefakte unserer Gegenwart ist das Computerspiel prädestiniert, unterschiedliche Realitätskonzepte nicht nur wahrnehmbar, sondern mehr noch auch spielbar zu machen und damit eine wie auch immer geartete immersive, involvierende Wirklichkeitserfahrung denkbar weit zu intensivieren, diese aber auch und gerade dadurch zu reflektieren. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren, und damit kommen beide Illusionsdispositive, das des Höhlengleichnis und das des Computerspiels, zusammen, gar ein eigenes Genre herauszubilden begonnen, das ich als Shadow Games bezeichnen möchte, das also durch einen bewussten und bedeutsamen Einsatz von Schattenbildern ausgezeichnet ist. Wie weit dies reicht, sei nur an drei ersten Beispielen ganz kurz illustriert. Zum einen dem Puzzle-Plattformspiel Lost in Shadows von 2010, das sich auf Adelbert von Chamissos 1813 verfasste Märchenerzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte über einen Mann, der seinen Schatten an den Teufel verkauft, beziehen lässt. Hier eine radierte Illustration des Märchens von 1827 und hier der Trailer von Lost in Shadow. Wie weit dies reicht, sei noch mit zwei weiteren Spielen angezeigt, die von ihrer Ökonomisierung, ihrer Marktpotenz nicht unterschiedlicher sein könnten und doch die exakt identische Spielmechanik nutzen. Zuerst zeige ich Ihnen den Gameplay-Teaser für Shadowmatic, ein iOS-Game oder Android-Game, ein 3D-Puzzle-Independent-Game aus dem Jahr 2015. Und dann einen Ausschnitt aus dem AAA oder Commercial-Game, Survival Horror First Person Shooter Resident Evil 7 aus dem Jahr 2017. Also erst das Independent Game Shadowmatic. Thank you. So, und jetzt etwa 4,5 Minuten, das ist eine lange Zeit. Ein Ausschnitt aus Resident Evil 7, das ist jetzt ein Let's Play Video, also aus YouTube genommen, eines Spielers, der das nicht kommentiert, der aber seine Mühe hat, dieses eine Schattenrätsel zu lösen. Mal schauen, ob wir diese 4,5 Minuten aushalten. Man sieht also immer nur das eine Rätsel und die Manipulation dieses Körpers in der Virtualität sozusagen, in der Luft. Sie haben links ein Gemälde mit Leerstelle, unten der Titel Sky Hunter. Und die Frage ist jetzt, was soll da rein und wie kann ich es formen mit Hilfe dieses dreidimensionalen Gegenstandes und vor allem dessen Schattenbildes? Ich habe jetzt mal eine Minute übersprungen. Ich gehe mal hier in Richtung Ende. Es ist seltsam, dass der Vogel auf dem Bild jetzt einen Schatten wirft, auf dem Bild, dass er einen Eigenschatten hat, den er eigentlich nicht haben ist. So, und der Spieler ärgert sich, oder im Spiel der Avatar ärgert sich dann auch. Das kommt dreimal, sowas kommt glaube ich dreimal in Resident Evil 7 vor. Man spielt das auch mit der PlayStation VS, also mit einer Brille. Das macht das Ganze noch involvierender. Und ich will das nur illustrativ zeigen. Das ist natürlich hochinteressant, wie mit diesem dreidimensionalen Objekt gespielt wird, wie das Objekt komponiert werden muss oder gedreht werden muss, arrangiert werden muss, um dieses Bild zu vervollständigen, so ähnlich wie ein Maler oder eine Malerin natürlich auch an der Komposition des Bildes arbeitet. Und dann diese merkwürdige Realitätskrise, diese ontologische Dissonanz, dass das jetzt nicht irgendetwas Flaches auf dem Bild ist, was es normalerweise wäre, in Öl ausgeführt, sondern dass da irgendetwas draufklebt, wie auch immer darauf gekommen, dass eben ein Eigenschatten auf die Bildoberfläche, auf den Malgrund wirft, der dann eben natürlich kein Malgrund mehr sein kann. Aber was ist er dann? Unter Rekurs, unter anderem auf die Mythen von den Anfängen kognitiver Repräsentation, ich habe ja auf das Höhlengleichnis bereits verwiesen, und künstlerischer Darstellung, das ist ein zweiter Mythos, der nachher kurz noch vorkommen wird, loten solche Shadow Games das eigene Verhältnis zur Wirklichkeit aus. Im Folgenden möchte ich drei weitere prominente Beispiele thematisieren und die These aufstellen, dass die medienästhetische Spezifik des Computerspiels nicht zuletzt durch die Figur des Schattens gefasst werden kann. Der Vortrag, das sei am Rande nur bemerkt, steht dabei auch in Zusammenhang mit einer Ausstellung, die ich Ende des Jahres im Ulmer Museum kuratieren werde und die das Spiel mit dem Schatten innerhalb des Computerspiels technologisch, ikonologisch und ontologisch zu reflektieren versuchen wird. Im Zeichen des Schattens wird sie Computerspiele mit Renaissance-Gemälden paaren, barocken Emblemen und zeitgenössischen Kinderbüchern, mit Comics, Zeichnungen, Werbeplakaten, Fotografien, Filmen, Schattenspielfiguren und multimedialen Installationen und so zeigen oder zu zeigen versuchen, dass das Computerspiel in der Herzkammer unserer, in Anführungszeichen, Hochkultur angekommen ist. Unabdingbar in unserem Kontext wäre selbstverständlich, auch das quasi eine Nebenbemerkung, wäre selbstverständlich eine historische wie systematische Differenzierung samt Klassifikation besagter Shadow Games bzw. des Schattens selbst, so wie er im Game auftritt oder auftaucht. Man könnte beispielsweise unterscheiden zwischen ludischen, so könnte man sagen, Schatten, die also eine Funktion für das Gameplay haben, an deren Manipulation sich das Spiel oder der Spielerfolg entscheidet, und ikonischen Schatten, die etwa nur die Gestalt eines Gegners ausmachen. Wir haben Gegner in Spielen, die tatsächlich einfach Schattensilhouetten sind, beispielsweise in Heart of Darkness von 1998. Da kämpft der Avatar gegen Schatten. Die haben aber keine ludische Funktion für die Spielmechanik, sondern die haben ikonische Funktion. Man könnte auch von funktionalen und fiktionalen Schatten sprechen, von ontologisch selbstständigen und nicht selbstständigen Schatten und. Das ist aber jetzt nicht Thema dieses Vortrags, das können wir aber nachher natürlich auch diskutieren. Das erste Beispiel ist Echochrome 2 von 2010. Bei Echochrome 2 handelt es sich um ein Puzzlespiel, in dem mittels des Move-Controllers der PlayStation, der wie eine Taschenlampe benutzt wird, Schatten, die im Raum schwebende Bauklötzchen auf eine Wand werfen, so geformt werden müssen, dass der Charakter, der sogenannte Cast, auf jenen Schatten laufend seinen Weg zu einem Ausgang finden kann. Situiert in einem White Cube, der als programmatische Projektionsfläche für Bilder bekanntlich angesehen wird, oder anders gewendet, einer in die dritte Dimension erweiterte Tabula Rasa, die in der Kunstgeschichte für die Potentialität aller denkbaren Bilder steht, ist ein weiterer Spielzweck darüber hinaus die Schöpfung sogenannter Shadow Art, eigentümlicher figuraler Schattenbilder, die in stilisierter Form unter anderem ein Smiley mit dem Titel Happy Face oder eine Schlange, hier zu sehen Snake, nachbilden. Es ist der Trailer zu Echochrome 2, der die Ästhetik des Schattens kunsthistorisch informiert verhandelt. Den gucken wir uns kurz an. Nicht nur werden Schattentheaterfiguren erkennbar an deren Spielstab alludiert, sondern auch mit Leonardo da Vinci, einer der wichtigsten Theoretiker der Schattenprojektion, zitiert. Zu Leonardo gleich ein Bild. Bedeutsam mit Blick auf Krisen der Realität ist auch des Trailers Spiel mit einer Irritation. Der Handlungsträger des Spiels scheint prima facie allein mit dem Spieler identifizierbar oder der Spielerin, der mittels oder die mittels des Move-Controllers wie mit einer Taschenlampe agiert. Ein Blick auf den Trailer legt indessen nahe, auch den Cast selbst als Handlungsträger zu verstehen. Hier wird der Cast, Case, K, K, Cast. Ja. Hier wird der Cast repräsentiert durch eine Gliederpuppe, wie sie bildende Künstler als Modell verwenden, mit dem Spieler oder der Spielerin assoziiert. In der Animation nämlich, wie eben gesehen, sind Cast und Controller zuerst in gleicher Größe nebeneinander gestellt, was dazu führt, dass ihre morphologische Ähnlichkeit ins Auge fällt und der Cast gleich dem Controller als Werkzeug interpretiert wird. Dann aber geht der Cast selbst bewegt einige Schritte auf den Betrachter zu und ergreift eigenmächtig den Move-Controller, wodurch er zu einem Alter Ego des Spielers wird. Deutlich wird dies in einer der folgenden Einstellungen, in welcher das Spielprinzip mittels des Cast erklärt wird. Das haben wir gesehen. Er nämlich ist es, der anstelle des Spielers den Move-Controller hält und mit ihm einen Bauklotz anstrahlt, dessen Schattenbild er so zu manipulieren vermag. Eine Interpretation, die den Cast mit dem Spieler identifiziert, legt zum einen die Bedeutung des Wortes Cast als Rollenfigur oder Abklatsch nahe, zum anderen und wichtiger noch aber ein Bild, das sich ebenfalls hier im Trailer findet. Angeschnitten am unteren Rand, also hier, lässt sich eine stilisierte Paraphrase des berühmten und mit Leonardo da Vinci popularisierten sogenannten Homo Vitruvianus ausmachen. Eines in einen Kreis und ein Quadrat, das ist Leonardo da Vinci 1490, eines in einen Kreis und ein Quadrat eingerückten Menschen, der die Analogie von Mikro- und Makrokosmos ausdrückt. Übertragen auf Echochrome 2, die Entsprechung, so könnte man sagen, von Spielwelt und Spielerwelt. Die Konstruiertheit dessen, was wir Realität nennen, wenn hier auch einer spielweltlichen, keiner außerspielischen, wird ebenfalls durch ein anderes Spiel zum Ausdruck gebracht, durch Contrast, ein puzzle-basiertes Plattform-Videospiel aus dem Jahr 2013. Zuerst der Trailer. Das Game spielt in einer Noir-Atmosphäre, die ästhetisch von Belle Epoque und Art Nouveau inspiriert ist. Die Spielerin muss Rätsel lösen, die Bewegung zwischen der physischen Welt, die in 3D dargestellt wird, und Schatten, die in 2D dargestellt werden, erfordern. Auch kann sie oder auch er gelegentlich verschiedene Lichtquellen in der 3D-Welt manipulieren, also Scheinwerfer, Filmprojektoren und so weiter, um die Schattenpfade zu erzeugen, die neue Bereiche führen. Dawn und Diddy sind die beiden Charaktere, die als 3D-Figuren erscheinen, wobei die Spielerin der Spieler Dawn kontrolliert, die sich als zweidimensionaler Schatten manifestieren kann. In einem Kapitel des Spiels gilt es, eine Filmrolle in ein Kino zu bringen, was die Überwindung etlicher Hindernisse bedeutet. Auch hierzu ein kurzer Ausschnitt. Kaum, dass sich die Protagonistinnen im Foyer des Kinotheaters eingefunden haben, muss Dawn einen Weg hinauf zum oberen Rang finden. Gemäß der Logik der Spielmechanik mag die Herausforderung durch ein Switchen von 3D in 2D zu bewältigen sein. Und tatsächlich, durch ein geschicktes Arrangieren von Pappaufstellern lässt sich auf deren Schatten der Geschossunterschied überwinden und behende ins obere Geschoss springen. Bemerkenswert sind jene vorfindlichen Aufsteller selber, wenn man so will, Abziehbilder, Schattenbilder, weil sie berühmte Schauspielerinnen respektive Charaktere der Filmgeschichte figurieren, darunter Fred Astaire und Max Schreck in der Rolle des Grafen Orlok, auch Nosferatu genannt. Die Figur des Nosferatu ist deswegen besonders erhellend, weil sie für nichts Geringeres als für eine, wenn man so möchte, berüchtigte Ästhetik des Schattens einsteht. War es doch Friedrich Wilhelm Murnaus 1922 fertiggestellter Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, der einen Höhepunkt der kinematografischen Auseinandersetzung mit der Expressivität des Schattenspiels darstellt. Ganz kurz nur ein Ausschnitt. Wenn sich unser Avatar also einer Allegorie der Kinematografie als Schattenkunst bemächtigt, dann wohl wissend, wenn ich das so subjektivieren darf, dass er und damit das Computerspiel selbst, für das er steht, dies nur auf den Schultern von Riesen zu bewerkstelligen vermag, in einem literalen wie figuralen Sinne. Auch die von Naughty Dog entwickelte Uncharted-Serie, mein drittes und letztes Beispiel, sprengt Schattenrätsel in ihre Spielwelten ein. So setzt das im August letzten Jahres erschienene Uncharted The Lost Legacy einen Raum in Szene, in dem es unregelmäßige stereometrische Körper auf zwei Achsen so miteinander zur Deckung zu bringen gilt, dass ihre Schattenrisse sich jeweils zu Stabfiguren indischer Gottheiten oder deren Attributen fügen. Ich zeige Ihnen jetzt einen Stream, der ist 4,5 Minuten, geht ja noch, aber der ist jetzt über 10 Minuten lang. Ich verspreche, ich kürze das ab, aber das ist ein schwieriges Rätsel. Also wenn man sich das angucken will, ich habe auch länger dafür, also nicht so lange, aber auch länger dafür gebraucht. Das geht natürlich auch ratzfatz, aber das ist eine echte Spielherausforderung.
Parashurama geschenkt hat?
Ja.
Echt verkorkst.
Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen.
Wie funktioniert das alles?
Tja, das müssen wir wohl die Licht raus. Mal sehen, was das ist. Das Teil wurde von mir weggeschoben.
Der Schatten auch.
Versuchen wir das.
Ich weiß, was es ist. Die Schatten passen zu den Wandbildern.
Okay, ich muss sie alle ausrichten.
Das sieht nach Spaß aus.
Thank you.
Also Sie merken, das passiert wenig systematisch, was da jetzt vor sich geht. Und Sie sehen auch hier, ja, das dauert noch eine Weile. Ich gehe mal etwa vielleicht hier hin. Man ist immer noch dabei, die Hebel zu ziehen und zu drücken.
Das ist jetzt auch so ein YouTube-Spielervideo.
Ja. Es gibt auch Walkthroughs, da dauert das dann 2 Minuten oder 1,5. Ist das beschriebene Rätsel, das eben gesehene Rätsel, spielerisch herausfordernd? Wir haben gesehen, dass hier etwa 10 Minuten wäre es lang gewesen. So ist das Schattenrätsel des Vorgängers, Uncharted 3, fordernder indessen in intellektueller Hinsicht. Im 11. Kapitel, das ist jetzt das letzte Beispiel, im 11. Kapitel des Action-Adventure Uncharted 3, Drake's Deception aus dem Jahr 2011, muss der Protagonist, der Abenteurer Nathan Drake, diverse Rätsel in einem unterirdischen Tempel lösen. Hier stößt er auf einen Saal, dessen Boden mit Dutzenden aufgeständerten metallenen und steinernen Körperteilen gespickt ist. Köpfen, Beinen, Rümpfen etc. Inmitten dieser findet Drake eine archaische Leuchtvorrichtung, die wie eine Taschenlampe funktioniert, bestehend aus einer Glaslinse, einer Kerze, einem Hohlspiegel und einer Visiervorrichtung. Jetzt gucken wir uns den Ausschnitt an und dann beschreibe ich nochmal, was wir dann gesehen haben werden.
Okay, was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich.
Thank you.
Schatzsuche, kleine Übersprunghandlung, das hat Spaß. Ist das beschriebene Instrument, also diese Taschenlampe, entzündet, fällt das Augenmerk schnell auf ein haushohes Steinrelief, das einen gefallenen Krieger zeigt und das offenkundig nicht vollendet ist. Um das Geheimnis dieses Dispositivs zu entschlüsseln, kann der Spieler ein von Drake mitgeführtes Notizbuch konsultieren, in dem sich ein Bild des vollständigen Reliefs findet, ein sogenanntes Ancient Saracen Bas Relief. Der Tötungsszene gewahr geworden, gilt es, das Relief demgemäß zu vervollkommnen. Was nun passiert, ist wunderbar. Die Spielerin, der Spieler, lässt seinen Avatar mit Hilfe des Lichtkegels die verstreuten Skulpturenfragmente so anstrahlen, dass diese sich auf der Reliefwand zu einem Schattenbild des angreifenden Kriegers zusammenfügen. Ist der richtige Standpunkt im Saal gefunden und der die Leuchte tragende Stab in das entsprechende Loch im Boden gesteckt, rucken sämtliche angestrahlten Körperteile kurz, wodurch das Schattenbild zuzustoßen scheint. Hat auf der Reliefwand der speerbewehrte Schattenkrieger seinen in die Knie gegangenen steinenden Gegner erstochen, ergießt sich aus dessen Wunde die nota bene augenscheinlich der Schatten eines Speers beigebracht hat, also ein mustergültiger Bildakt, Wasser in den Raum. Das Rätsel ist gelöst, der Level Fortschritt gewährleistet. Uncharted 3, Drake's Deception, erweist sich als hochgradig reflexiv. Insofern ist das beschriebene Schattenbild ins Spiel bringt und in einem Projektionsraum als grundlegend für seine Medialität regelrecht ausstellt. Dabei ist signifikant, dass diese Bildlichkeit tief in Kunstgeschichte und Kunsttheorie wurzelt. Bereits der Status des digitalen Bildes als doppeltes Bild, das gemäß Frieda Nake eine Unterfläche, den maschinenlesbaren Code und eine Oberfläche, das mehr oder weniger realistische Simulationsbild aufweist, gründet auf Leon Battista Albertis paradigmatischer Definition des Bildes. Zum einen nämlich Schnitt durch den Seekegel, respektive die Seepyramide zu sein, der das Bild als mathematisch konstruierbar denken lässt, das wäre mit Nake, also Alberti 1435 und Narco sagt das in den 2010er Jahren, die Unterfläche, zum anderen als Finestra aperta zu fungieren, also als offenes Fenster, dessen Rahmen eine anschauliche, wenn auch nicht immer offenkundige, ikonische Differenz und dadurch die Medialität der Bildkonstruktion erst eigentlich feststellt. Oberfläche. Das war jetzt etwas, was Sie hier nicht erkennen können, sondern da ging es jetzt speziell, sehr verkürzt gesagt, um den Status des digitalen Bildes und damit auch des Computerspielbildes. Auch die wichtigste Figur des Computerspiels, der Avatar, und mit dem haben wir hier auch zu tun, lässt sich gleichsam von der Seite her über den Umweg der Kunsttheorie fassen. De facto nämlich spielt das ontologisch verunsichernde Schattenspiel von Uncharted 3 nicht nur auf Platons Höhlengleichnis, sondern auch auf eine der bedeutsamsten antiken Ursprungslegenden des Bildes an. Auf die Geschichte des korinthischen Töpfers Butades, dessen Tochter die Schatten ihres scheidenden Geliebten auf einer Wand mit Linien nachgezeichnet haben soll, worauf ihr Vater, das sehen wir jetzt hier auf diesem Bild nicht, diesen Umriss mit Ton aufgefüllt und dergestalt ein plastisches Abbild geschaffen habe. Was wir sehen, ist ein Gemälde Jean-Baptiste Regnault mit dem Titel L'Origine de la Peinture, also der Ursprung der Malerei aus dem Jahr 1785. Und interessant ist an diesem Mythos, den Plinius erzählt, dass eben aus diesem zweidimensionalen Schattenbild ein dreidimensionales plastisches Bild des Mannes geworden sein soll, was ja nicht geht. Also ich kann kein realistisches dreidimensionales Bild aus einem zweidimensionalen Bild abgreifen. Mir fehlt eben die Bemaßung, wenn Sie so wollen, der dritten Dimension. Also ich habe die, ja, ich kann daraus jetzt keine vollplastische, lebensechte Skulptur oder Porträtbüste ableiten. Aber im Mythos funktioniert das. Mit diesem Mythos findet der Avatar in seiner ontologischen Uneindeutigkeit, nämlich der Paradoxie einer doppelten Adressierung als einem in und außerhalb der Diegese Handelnden, in der am Schatten aufzuweisenden Dialektik von Anwesenheit seiner Projektion und Abwesenheit des Körpers, seine Blaupause. Auch lässt sich die bildtheoretische Paradoxie des Mythos, die Gestaltwerdung einer Umrisszeichnung oder das Umschlagen des Flächenbilds in ein Raumbild, eine Paradoxie, die Uncharted 3 auf der Projektionsfläche mit dem Bildhybrid aus menschenförmiger Schattenfläche und reliefiertem Steinkörper zitiert, unmittelbar zur Kennzeichnung des per Definitionem zwischen zweidimensionaler Spielwelt und dreidimensionaler Spielerwelt stehenden Avatars heranziehen. Tatsächlich also, so lässt sich festhalten, verdanken sich strukturelle Konstituenten des analysierten Schattenspiels von Uncharted 3 und damit auch des Computerspiels einer reflektierten Auseinandersetzung mit den Strukturmerkmalen bildkünstlerischer Werke, mit Bildtheoremen aus Kunstgeschichte und Theorie. Uncharted 3 kann in seiner Verdichtung und Zuspitzung als ein exponiertes Exemplar eines Computerspiels verstanden werden, ist aber vom Prinzip her keine Ausnahme. Wie wir gesehen haben, ist den meisten neu erscheinenden Spielen, auch vielen älteren Titeln selbstverständlich, seien es Independent Games oder Commercial Games, eine solche Reflexion eigen. Shadow Games, aber nicht nur diese, weisen ihre Spielerinnen in Actu darauf hin, dass die Wirklichkeit eine behauptete ist und legen ihnen eine distanzierte Betrachtung nahe. Sie stören die Identifikation der Spielerin mit den Figuren und unterlaufen die übliche Betrachtungs- oder Spielweise, indem sie die illusionserzeugenden Mechanismen bloßlegen, statt sie wie üblich zu verschleiern und das Gezeigte als real vorzugaukeln. Insofern eignen sich Shadow Games in besonderem Maße, unterschiedliche Realitätsbegriffe beobachtbar zu machen. Es gibt Spiele, die das auch auf der Hardware-Ebene tun. Wir reden jetzt von der Diegese, also von der innerspielerischen Welt. Da werden diese Mechanismen bloßgelegt. Man kann natürlich sagen, das Spiel funktioniert doch trefflich. Ich kriege doch da nichts mit von Festplatte oder Controller oder irgendwelchen Störungen. Das ist vollkommen richtig bei diesen Beispielen. Es gibt aber auch Spiele, die tun das, die schlagen die Brücke dazu. Das hat dann aber mit Schatten im unmittelbaren Sinne weniger zu tun. Insofern eignen sich Shadow Games in besonderem Maße, unterschiedliche Realitätsbegriffe beobachtbar zu machen. In ihnen wird, zu guter Letzt noch einmal ein Zitat aus dem Exposé der Ringvorlesung, eine Abständigkeit zur Welt erfahrbar und es werden Realitätsbrüche spürbar. Zitat Ende. Sie scheinen daher, diese Shadow Games, in besonderem Maße geeignet, Realitätskrisen beobachtbar und beschreibbar zu machen, wenn auch hier in einem ontologischen und nicht in einem etwa realpolitischen Sinne gedacht. Vielen Dank. Applaus